Lyrikschule. Gedichte verstehen. Kurt Tucholsky, Krieg dem Kriege. Sie lagen 4 Jahre im Schützengraben. Zeit, große Zeit. Sie froren und waren verlaust und haben daheim eine Frau und 2 kleine Knaben. Weit, weit. Und keiner, der ihnen die Wahrheit sagt, und keiner, der aufzubegehren wagt, Monat um Monat, Jahr um Jahr. Und wenn mal einer auf Urlaub war, sah er zu Haus die dicken Bäuche, und es fraßen dort um sich wie eine Seuche der Tanz, die Gier, das Schiebergeschäft und die Horde alldeutscher Skribenten kläfft. Krieg, Krieg, großer Sieg, Sieg in Albanien und Sieg in Flandern. Und es sterben die anderen, die anderen, die anderen. Sie sahen die Kameraden fallen. Das war das Schicksal bei fast allen. Verwundung, Qual wie ein Tier und Tod. Ein kleiner Fleck, schmutzig rot, und man trug sie fort und scharrte sie ein. Wer wird wohl der Nächste sein? Und ein Schrei von Millionen stieg auf zu den Sternen. Werden die Menschen es niemals lernen? Gibt es ein Ding, um das es sich lohnt? Wer ist das, der da oben thront, von oben bis unten bespickt mit Orden und nur immer befiehlt, morden, morden? Blut und zermalmte Knochen und Dreck. Und dann hieß es plötzlich, das Schiff sei leck, der Kapitän hat den Abschied genommen und ist etwas plötzlich von dann geschwommen. Ratlos stehen die Feldgrauen da. Für wen das alles? Pro Patria? Brüder, Brüder, schließt die Reihen. Brüder, das darf nicht wieder sein. Geben Sie uns den Vernichtungsfrieden, ist das Gleiche los, beschieden unseren Söhnen und euren Enkeln. Sollen die wieder blutrot besprenkeln die Ackergräben, das grüne Gras? Brüder, pfeift den Burschen was, es darf und soll so nicht weitergehen. Wir haben alle, alle gesehen, wohin ein solcher Wahnsinn führt. Das Feuer brannte, das sie geschürt, löscht es aus. Die Imperialisten, die da drüben bei jenen Nisten, schenken uns wieder Nationalisten. Und nach abermals 20 Jahren kommen neue Kanonen gefahren. Das wäre kein Friede. Das wäre Wahn. Der alte Tanz auf dem alten Vulkan. Du sollst nicht töten, hat einer gesagt, und die Menschheit hört's, und die Menschheit klagt. Will das niemals anders werden? Krieg dem Kriege und Friede auf Erden. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Lyrikschule Podcast. Ja, die letzte Folge war ja eine Folge, die nur aus der Rezitation bestand, aus dem Vorlesen eines Textes, weil ich fand, dass der Text von Wolfgang Borchert für sich steht, weil man ihn nicht kommentieren muss. Beim heutigen Text ist das vielleicht anders. Das liegt daran, dass er Besonderheiten aufweist, auf die ich gleich zu sprechen kommen werde. Krieg dem Kriege von Kurt Tucholsky. Er ist verwandt, sicherlich, mit dem von Borchert. Und es ist mir wichtig, heute auch nochmal dieses Thema hier aufzugreifen. Vor Weihnachten habe ich mir aber vorgenommen, dann auch nochmal eine Folge aufzunehmen, die ein etwas erfreulicheres Thema zum Anlass hat in den letzten Folgen. Wenn ich mir die nochmal so ein bisschen Revue passieren lasse, sind es ja doch eher die ernsten, die melancholischen Themen, die da im Fokus stehen. Naja, aber zum heutigen Text. Wir gehen mal etwas schematischer an die Betrachtung des Textes ran. So wie bei einem Interpretationsaufsatz versuche ich jetzt zunächst das allgemeinere Thema zu fixieren und gehe dann chronologisch durch den Text. Ja, worum geht's hier eigentlich? Natürlich, es geht um Krieg, aber das wäre ja viel zu allgemein und abstrakt. Man muss es schon etwas genauer fixieren. Es geht hier eigentlich um eine Kriegsansage, die man dem Krieg selbst unterbreitet. Also im Grunde ein pazifistisches Manifest und insofern so ähnlich wie der Text von Wolfgang Borchert aus der letzten Folge. Im Gegensatz zu diesem ist der heutige Text aber historisch viel konkreter zu verorten. Bei Borchert könnte der Text zu jeder Zeit spielen, auch wenn natürlich für den Leser der Bezug zum Zweiten Weltkrieg ganz offenkundig ist. Also Borchert hat den auch kurz danach geschrieben, ja, kurz vor seinem eigenen Tod, aber kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Und man weiß natürlich, dass er sich darauf bezieht. Aber er könnte eigentlich zu jeder Zeit mehr oder weniger verfasst werden und ist insofern sehr überzeitlich, weil er im Text nicht auf irgendwelche spezifischen historischen Ereignisse oder dergleichen Bezug nimmt. Abgesehen davon, dass da bestimmte Technologien zum Einsatz kommen, aber genauer wird es eben nicht. Ja, also da ist der Bezug nur so indirekt gegeben. Bei Tucholsky hingegen wird im Text ganz klar auf eben den beendeten Ersten Weltkrieg und dessen Folgen verwiesen. Neben der starken pazifistischen Aussage, die die Brutalität und Sinnlosigkeit des Krieges anprangert und vor neuen Konflikten warnt, gibt es noch andere wichtige Aspekte bei Tucholsky, etwa der Kontrast, der zwischen Front und Heimat aufgebaut wird, oder die scharfe Kritik an den Machthabern, namentlich am Kaiser, doch dazu später mehr. Das Gedicht beginnt mit einer direkten und eindringlichen Beschreibung der Soldaten, die 4 Jahre im Schützengraben verbracht haben. Und diese Zeilen zeichnen ein Bild extremer Entbehrungen, Kälte, Läuse, die Sehnsucht nach der Familie, die Entfernung zwischen den Soldaten und ihren Familien. Ja, sie wird nicht nur räumlich, sondern auch emotional dargestellt. Wir werden hier also direkt hineingeworfen in das Grauen des Krieges. Diese Verse führen uns unmittelbar das Leid und die Verzweiflung vor, die der Krieg mit sich bringt. Die Jahre an der Front werden als große Zeit bezeichnet. Damit ist einerseits natürlich die Länge des Zeitraums gemeint, 4 Jahre, das ist nicht wenig. Mit große Zeit wird andererseits auch die Bedeutung des Krieges für die ganze Nation betont. Und ich meine da einen gewissen spöttischen Unterton herauszuhören. In der Heimat und in der Propaganda werden nämlich die Erfolge des Heeres aufgebauscht und die Kriegshandlung eben als große, bedeutende Zeit apostrophiert. Die Soldaten freilich hatten wenig Grund dazu, diese Zeit als groß, im Sinne von großartig, zu betrachten. Nein, für sie reihen sich Monat um Monat und Jahr um Jahr von Entbehrungen, Angst, Ungewissheit und Todesgefahren aneinander. Dazu, und das ist, glaube ich, ganz entscheidend, auch die Ohnmacht, dieser Situation ausgeliefert zu sein und nichts dagegen tun zu können. Später in der ersten Strophe wird durch den Vers weit, weit auch die räumliche Distanz zur Heimat unterstrichen. Dieser Vers enthält auch einen Gedankenstrich, um die Weite nochmal grafisch zu betonen und ihr sozusagen schon vom Text her mehr Gewicht zu verleihen. Interessant ist, dass das Gedicht den Fokus dann im Folgenden auf die Heimatfront verschiebt. Wir gehen also von der Kriegsfront weg und in die Heimat, und die Beschreibung der dicken Bäuche zu Hause und des um sich greifenden Tanzes und der Gier offenbart dort eine Gesellschaft, die ganz im Kontrast zur Front von einer Art unangebrachter Normalität und sogar Dekadenz geprägt ist. Dieser Kontrast verdeutlicht die Kluft zwischen denen, die die Schrecken des Krieges direkt erleben müssen, und denen, die davon unberührt bleiben oder zumindest nur indirekt von ihnen betroffen sind. Doch nicht nur Feierwut erleben die Soldaten auf Urlaub, sondern sie hören auch die Kriegspropaganda, die mit der Realität, die sie an der Front erleben, wenig zu tun hat. Sie sehen an der Front nur Leid und erleben den massenhaften Tod in den Schützengräben und Lazaretten. In der Heimat jedoch werden da ganz andere Töne angestimmt. Propaganda eben. Für mich verschwimmen hier Tucholskys Verse beinahe nahtlos mit Remarques Schilderungen in seinem Roman Im Westen nichts Neues, der im Grunde das gleiche Thema in Prosaform verarbeitet und viele Aspekte damit noch viel eindringlicher aufzeigen kann. Also eine unbedingte Leseempfehlung an dieser Stelle, falls man Remarques Roman noch nicht gelesen haben sollte. In Tucholskys Gedicht wird diese ganze Menschheitskatastrophe, derer die Soldaten teilhaftig werden mussten, natürlich nur in ganz wenigen Strichen gezeichnet. Also er braucht dafür nur wenige Verse, ganz wenige Worte. Er sagt Verwundung, Qual wie ein Tier und Tod. Ein kleiner Fleck, schmutzig, rot, und man trug sie fort und scharrte sie ein. Diese wenigen Verse zeigen nichtsdestotrotz sehr genau, wie es den Menschen erging, wie sie ihre Menschlichkeit einbüßten und wie Tiere behandelt wurden, ihrer Würde beraubt. Ja, und der kleine Fleck, schmutzig rot, das ist natürlich ein Einschussloch. Und Tucholsky macht das hier eigentlich ja sehr indirekt. Ja, er führt die Szene nicht weiter aus, wie da jemand verwundet wird und daran stirbt. Er macht es auch hier wieder mit einem Gedankenstrich. Ja, und aus dieser Schilderung, aus diesem Verlust der Menschlichkeit in den Kriegshandlungen folgt ganz konsequent auch der nächste Gedankengang. Und ein Schrei von Millionen stieg auf zu den Sternen, werden die Menschen es niemals lernen. Damit wird die Sinnlosigkeit des Krieges greifbar, da ein Suchen nach einem lohnenden Grund vergebens ist. Ist es etwa die Würde des Kaisers, für die es sich lohnt? Nein. Der Kaiser, der als oberster Befehlshaber des Heeres hier nicht namentlich genannt wird, sehr wohl aber als jener ordenbespickte Befehlshaber erscheint und deutlich wird, der wird scharf kritisiert und wie ein mordlüsternes Monster dargestellt, das sich schließlich aus dem Staub macht und das sinkende Schiff verlässt, was für einen Kapitän natürlich besonders ehrenlos ist. Auch die Idee des Vaterlandes, pro patria, kann nicht überzeugen. Nein, kein Kriegsgrund kann angesichts der Brutalität und Menschenverachtung bestehen. Im Krieg wird der Mensch zum Unmensch. Und aus dieser Erkenntnis gewinnt der Text nun seine Spannkraft, um in den folgenden Strophen einen ganz klaren Appell zu formulieren. Brüder, Brüder, schließt die Reihen. Ein Aufruf zum Zusammenhalt. Um, ja, was eigentlich abzuwehren? Natürlich eine Wiederholung des Krieges, ein Rückfall in die Barbarei. Die nächsten Verse sind dann diejenigen, die jetzt sehr konkret historisch verortet sind und sie bedürfen, glaube ich, einer gewissen Kontextuierung. Die versuche ich an der Stelle jetzt zu liefern. Da heißt es, geben Sie uns den Vernichtungsfrieden, ist das gleiche Los beschieden, unseren Söhnen und euren Enkeln. Geben Sie uns den Vernichtungsfrieden. Gemeint sind hiermit Sie, die Gegner des deutschen Kaiserreichs, die den Deutschen die Friedensbedingungen diktieren konnten, da sie den Krieg ja nun mal gewonnen haben. Also Großbritannien, Frankreich und die anderen Sieger, Mächte. Vernichtungsfrieden, das ist eine Wortneuschöpfung, bei der für mich jetzt nicht ganz klar ist, ob Tucholsky sie als erster gefunden hat oder ob er sie aus der politischen Berichterstattung übernommen hat, denn dort ist sie auch immer wieder zu finden, vor allem auch in der österreichischen Presse. Denn sowohl in Deutschland als auch Österreich empfand man den Vertrag von Versailles, der das Kräftegleichgewicht in Europa ja ganz neu justierte, als einen Diktatfrieden, als einen Schandfrieden und vor allem die hohen Reparationszahlungen als entehrende Belastung. Diese Ausgleichszahlungen, die Deutschland an die Sieger entrichten musste, und das jahrzehntelang, wurden in einer solchen Höhe erhoben, wie es bis dahin nie da gewesen war. Und zudem verloren Deutschland und Österreich ja auch nicht unerhebliche Teile des ehemaligen Staatsgebiets. Und insofern waren diese Friedensbedingungen sehr hart und nur schwer zu ertragen. Eine echte Schmach für die damalige Bevölkerung. Und das führte natürlich dazu, dass diese Einigung von Versailles sehr schnell sehr scharf kritisiert wurde, und zwar von allen möglichen Seiten. Und auch Tucholsky schließt sich dem an, und zwar, weil er eben sehr, sehr weitsichtig befürchtet, dass sonst reaktionäre Populisten Kapital aus dieser großen Kränkung schlagen könnten. Naja, und die Geschichte hat gezeigt, dass er recht behalten sollte. Die Propaganda der Nazis nutzte genau diesen Hebel, diese Kränkung des deutschen Volkes, um die eigene Politik voranzutreiben und Stimmen zu gewinnen. Hellsichtig also Tucholskys Verse, die etwas später folgen: Das Feuer brannte, das sie geschürt, löscht es aus. Die Imperialisten, die da drüben bei jenen nisten, schenken uns wieder Nationalisten. Und nach abermals 20 Jahren kommen neue Kanonen gefahren. Und er hat damit sogar genau aufs Jahr recht behalten. Sein Text stammt von 1919, ist also kurz nach dem Ende des Ersten Weltkriegs verfasst, und 20 Jahre später marschiert Deutschland in Polen ein und zettelt den nächsten großen Krieg an. 20 Jahre. Es stimmt genau, und das ist fast schon gruselig, wie hellsichtig Tucholsky das alles gesehen hat. Wenn er hier nun dafür eintritt, dass gerade ein solcher Vernichtungsfrieden gefährlich sein könnte und dass die Brüder zusammenstehen sollen, dann sind mit den Brüdern, das muss man ganz klar benennen, nicht nur die Deutschen gemeint, sondern eben alle Menschen. Natürlich vor allem diejenigen, die politisch gleichgesinnt sind, aber man könnte das vielleicht auch ganz im Sinne von Schillers Ode an die Freude verstehen. Alle Menschen werden Brüder. Und eben nicht nur die Menschen, die die gleiche Sprache sprechen. Ja, aber Tucholsky lässt es nicht dabei, hier vielleicht indirekt die Ode an die Freude, die auch den Text zu Beethovens 9. Sinfonie liefert, zu zitieren. Nein, hier wird mehr anzitiert. Zur weiteren Beglaubigung pazifistischer Haltung wird die Bibel und das 5. Gebot, du sollst nicht töten, angeführt. Es sind also die frühesten moralischen Gebote, die urmenschliche Erkenntnis der Grundlagen eines gerechten Zusammenlebens, die hier gegen die Sinnlosigkeit und Brutalität des Krieges ins Feld geführt werden. Ganz am Ende, ja, da stehen die Worte Krieg dem Kriege und Friede auf Erden. Und das bedeutet jetzt nicht nur eine Ablehnung des Krieges, sondern auch in Tateinheit sozusagen ein Aufruf zu Menschlichkeit und Vernunft. Zu der Menschlichkeit, die im Krieg verloren geht und zu der Vernunft, die schweigt. Das Gedicht warnt also eindringlich vor der Wiederholung der Geschichte und fordert die Leser auf, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Ja, haben wir gelernt? Wer sich heute in der Welt umblickt, der sieht, dass wir nichts, aber auch gar nichts gelernt zu haben scheinen. Russland und die Ukraine, Israel und Palästina und wo noch gerade die Waffen auf der Welt nicht schweigen wollen. Sie alle führen Gründe an. Doch welcher Grund könnte am Ende wirklich bestehen? Ich halte es da mit Tucholsky und sage keiner. Kein Grund. Ich danke wie immer fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal.